versucht, das so viel wie möglich zu benutzen, das täglich zur Anwendung zu bringen, weil diese Technologie einen so großen Einfluss auf unsere Gesellschaft und die Art und Weise, wie wir miteinander leben, haben wird.
Modern Work to Go. Dein Level Up für die Arbeitswelt von morgen. Hallo Martin.
Hi Flo.
Schön, dass du wieder da bist.
Sehr gerne.
Zum dritten Mal mittlerweile schon Dauergast hier bei uns.
Du hast gezählt, ja.
Ich zähle auf jeden Fall mit. Wir sprechen einmal im Jahr über das Thema Atlassian und wie es um die Zukunft geht. Wenn ich jetzt 2 Jahre zurückblicke, da haben wir damals noch ziemlich viel gemutmaßt, was mit Atlassian und AI passieren kann. Ich glaube, da sind wir heute einen guten Schritt weiter.
Ja, ist richtig. Ich muss mal überlegen, wie ich das jetzt erwartet hätte, wenn ich nochmal 2 Jahre zurückgehen würde, aber es ist sowieso müßig. Ja? Also wir haben damals eine Aufnahme gemacht, die war authentisch und heute machen wir eine, die für heute authentisch ist. Und sich zu überlegen, ob man hätte was anderes erwarten können, ist immer,
ja,
hätte.
Für die Folgen nicht gehört haben, stelle ich doch trotzdem nochmal ganz kurz unseren ZuhörerInnen ein bisschen vor. Was machst du, wo kommst du her?
Gern. Ich bin ein Kollege von Flo, ich bin Geschäftsführer bei Cyber Group GmbH. Ich beschäftige mich bei uns damit, viel Chaos anzurichten. Man könnte sagen, auch Veränderungen auf den Weg zu bringen oder wie auch immer. Springe auf diesen Atlassian-Konferenzen rum, rede mit vielen Leuten und beschäftige mich mit vielen Dingen, die wir da auch erreichen wollen. Und versuche zuzuhören, um in so einem Format was Sinnvolles sagen zu können. Mal gucken, wie gut mir das gelingt.
Schauen wir mal. Lass uns direkt drüber einsteigen. Du warst in Barcelona im Oktober.
Genau.
Das ist die große Europakonferenz von Atlassian gewesen, die Team 25.
Und diesmal sogar ausverkauft, ja? Atlassian hat sich ein bisschen, letztes Jahr war das ja zum ersten Mal nach sehr langer Zeit, dass Atlassian wieder am Start gewesen ist in Europa. Und das haben die aber sehr, sehr kurzfristig angekündigt. Ich weiß es nicht mehr, ich glaube 1,5 oder 2 Monate vorher. Und dann war die Veranstaltung natürlich nicht ausverkauft. Und dieses Mal war sie ausverkauft, obwohl sie schon die Räumlichkeiten ergänzt hatten. Weil für die Keynote haben sie dann irgendwie noch einen anderen Raum, da muss man auch ewig hinlaufen. Aber dafür konnten sie 300 Leute mehr dann noch sozusagen unterbringen. Und das war gut. Ich habe tatsächlich eine ganze Reihe von Kunden getroffen. Es hat sich sehr stark wie ein Heimspiel gefühlt, was in Anaheim, also in Amerika, wo Atlassian es ja auch macht, momentan noch nicht so stark der Fall ist, weil einfach unser Footprint, wenn die Amerikaner sagen, in Amerika noch nicht so stark ist. Da trifft man dann nur vereinzelte Kunden. Und das war hier schon sehr stark.
Ja, es sind ja mittlerweile auch immer mehr Kunden vor Ort. Das heißt, falls ihr jetzt zuhört und Atlassian-Software einsetzt und nicht in Barcelona wart, vielleicht Martin, warum sollte man denn nächstes Jahr auf jeden Fall dabei sein? Ich weiß, vor ein paar Jahren war das so, da hatte man mal so eine Handvoll Kunden dabei. Eigentlich ging es eher um Partner und Leute, die sehr stark im Ökosystem waren. Heute sind schon sehr, sehr viele Kunden vor Ort. Was passiert denn für Kunden?
Also es ist inzwischen auch wirklich eine Veranstaltung für Kunden und nicht mehr für Partner und Ökosystem-Teilnehmer. Die spielen da eine untergeordnete Rolle. Naja, also wir versuchen als Atlassian-Partner natürlich, euch möglichst nah an diese Software zu bringen, euch dabei zu helfen, dass ihr möglichst viel da rausholen könnt. Aber ich glaube, das ist nochmal eine andere Geschichte, wenn man mit anderen Kunden zum Beispiel darüber spricht, mit Atlassian direkt auch spricht. Das ist ansonsten schwieriger. Es sei denn, man redet über Verkäufer, haben die ja inzwischen auch. Also mit denen kann man leicht sprechen inzwischen. Aber das, also wirklich jetzt mit den Leuten, die Produkte herstellen, kommt man halt da in Kontakt. Da sind Leute dabei, die wirklich auch Einfluss haben, die einem auch sagen, nee, das werden wir niemals entwickeln. Wo man dann für sich auch einfach Gewissheit bekommt, dass, jetzt verstehe ich auch, warum das nicht geht, weil ihr das nicht wollt oder weil das nicht eure Priorität ist oder wie auch immer. Und dann kann ich ja diese App einsetzen oder, keine Ahnung, habe vielleicht irgendwas Konkurrierendes, was ich dann weiterhin betreibe oder sowas. Und diese Art von Sicherheit, auch dass bestimmte Dinge nicht gehen oder auch nicht gewollt sind, die kriegt man da. Die Atlassians selbst haben das früher als Drinking Our Kool-Aid, die Atlassian Kool-Aid, also so wie so ein Energy Drink, den man zu sich nimmt und dann anschließend ganz begeistert ist von Atlassian. Ich glaube, Konferenzen haben sowas in sich, dass du in so eine ganz eigene Welt eintauchst und da auf einmal so ein bisschen disconnected bist zu dem Rest. Und diese Erfahrung erlebe ich selber und ich glaube, dass das hilfreich ist, das auch mal zu erleben, ob das wirklich geschäftlich erforderlich ist, würde ich jetzt mal dahingestellt sein lassen. Also ich würde eher das Networking und den Kontakt zu den Leuten da hervorheben. Und deswegen gibt es sich viel Mühe, da gibt es viele Tracks, kann man viel lernen, wird viel gezeigt, gibt es Hands-on-Sessions. Das fand ich zum Beispiel jetzt für Rovo da durchaus spannend für Kunden auch.
Ja, über Rovo werden wir gleich nochmal reden. Es war natürlich auch sehr viel zum Anfassen dann auch da. Ich weiß, ich habe die
inklusive Formel-1-Boliden inzwischen. Genau, du bist doch ein
Formel-1-Fan, ja, richtig, ja. Deswegen. Also ich glaube, Carlos Sainz war auch irgendwie einen Abend da und hat eine Knierstunde gemacht. Natürlich als Spanier muss man natürlich in Barcelona dann auch vor Ort sein. Aber ich habe auch die ganzen Williams-Sachen entsprechend gesehen, weil Atlassian ja, falls ihr es noch nicht wisst, Sponsor vom F1-Team von Williams Racing ist. Und da ja nicht mittlerweile nur den Namen sponsert, sie haben wirklich live vor Ort gezeigt, wie ihre Software einen Vorteil für dieses Team auch bildet. Und ich fand es sehr interessant, dass zum Beispiel aus der Service Collection das Thema Asset Management Williams wirklich hingegangen ist, ihre komplette Kleinteillager ins Asset Management reingepackt hat und dann die Ingenieure an Ort und Stelle am Renngeschehen sagen können, okay, haben wir die Schraube noch da oder haben wir sie eben nicht da? Ist die in London oder ist sie halt hier an der Rennstrecke und konnten dadurch dann entsprechend alles tracken. Also fand ich sehr interessant. Kann man sich auch später noch angucken online, was Williams da so erzählt hat.
Ja.
Ja, also dafür lohnt es sich auf jeden Fall mal vor Ort zu sein. Aber lassen wir darüber sprechen, was Atlassian so alles angekündigt hat. Das ist, die Konferenz selbst ist ja keine Überraschung mehr. Die meisten Sachen droppen sie teilweise 1, 2, 3 Wochen vorher schon. Und eigentlich ist es dann so ein, wie du schon sagtest, so ein Austausch, so ein Netzwerken darüber, was hat sich denn alles so verändert. Was ist denn so dein Highlight in diesem ganzen Zeitraum, sagen wir mal 1, 2 Monate vorher, was so wirklich hängen geblieben ist?
Ja, also erstmal würde ich gerne das noch ein bisschen in Perspektive rücken wollen. Für die meisten Kunden ist es so, dass die, glaube ich, nicht an jeder Nachricht, die Atlassian so veröffentlicht, dranhängen. Und insofern ist schon eine sehr gute Zusammenstellung dessen, was für einen relevant ist, die Atlassian da macht. Es ist richtig, früher hatten die so ein bisschen wie bei einer Apple-Keynote tatsächlich Sachen, die sie da auf der Veranstaltung selber veröffentlicht haben und die man musste dann quasi persönlich dabei sein, um das mitzubekommen. Das ist inzwischen nicht mehr so, sondern alles ist eigentlich schon bekannt, was da rauskommt. Und dann gibt es vielleicht noch, also ich wusste zum Beispiel von dem Service Collection, also diesem Bundle, dass sie da jetzt, also haben mehrere Produkte dann zusammengefasst. Aber muss man auch dazu sagen, das ist jetzt auch jetzt keine Funktion oder so, wo dann, das war auch ganz nett, weil da wurde dann auf Applaus gewartet. Und gesagt, ja, wir haben jetzt auch diese Service Collection. Und dann, also Amerika sind ja dann halt gewohnt, dass die Leute einfach mal so mitklatschen und sagen, ja, das wird schon was Gutes sein. Aber die Europäer denken so, ja, erzähl erst mal. Ich weiß noch gar nicht, ob ich klatschen will. Mhm. Und das war so ein kleiner weirder Moment, wo man Aber ich finde es sehr gut. Ich finde es wirklich großartig, dass Atlassian das Geld in die Hand nimmt und auch die Zeit, um eine Konferenz in Europa zu machen. Das erreicht unsere Kunden viel besser. Und insofern sehe ich da spielend leicht über solche kleinen Lächelmomente hinweg. Du hast gefragt, was ist für mich am spannendsten gewesen? Und ich glaube, dass das Rovo ist. Also der Ansatz von Atlassian oder die Antwort von Atlassian auf die KI-Frage. Der Mike Ken Brooks hat in so einem Fireside-Chat mit ein paar Managern, da war jemand von uns auch mit dabei. Und da sagte der, es ist leicht, auf einer Veranstaltung wie hier einen Use Case mit KI darzustellen und den irgendwie glänzend aufzubereiten. Aber es ist ziemlich schwer, in einem echten Unternehmen einen echten Use Case so umzusetzen, dass KI seine Stärken ausspielt und das auch tatsächlich wirklich hilfreich ist. Und da glaube ich, dass Alessio mit Rovo ganz gut aufgestellt ist, zumindest langfristig. Weil das haben jetzt vermutlich die meisten Leute, die mit KI schon ein bisschen probiert haben. Und ich hoffe, dass ihr schon viel mit KI gearbeitet habt. Dann merkt man, Kontext spielt eine große Rolle. Also wenn ich meinen Prompt besser mache und mehr Kontext gebe, dann kriege ich eine bessere Antwort. Wenn ich einen sogenannten MCP-Server, Atlassian hat zum Beispiel auch einen MCP-Server, sowohl für die Entwicklung, aber auch halt für Jira, für Confluence, wenn ich die da andocken kann, dann gibt es einfach bessere Antworten, weil die KI dann mit diesem ganzen Kontext arbeiten kann, den ich ja eh schon pflege. Also in Confluence habe ich dann mein Wissensmanagementsystem und die KI kann dann darauf zugreifen, auf diese Sachen. Und da ist Atlassian wirklich sehr gut aufgestellt. Ich halte diese Geschichte, Atlassian erzählt, von einem sogenannten Teamwork Graph, also einem sozusagen eine Art Netzwerk, das du innerhalb deines Unternehmens organisierst, in dem alle Informationen, die dein Unternehmen halt in der Atlassian-Software, aber auch in anderer Software hat, zusammengefasst werden und dann über, heutzutage würde KI vermutlich über so eine RAG-Datenbank auf diese Sachen zugreifen können, um dann mehr Kontext für deinen vielleicht ein bisschen dödeligen und doofen Prompt zu bekommen und dann doch eine ziemlich gute Antwort zu geben. Das ist aus meiner Sicht das, was mich am meisten begeistert. KI benutzt, oder Atlas benutzt die KI wie alle anderen auch. Also es ist irgendwie eine Melange aus Gemini, Claude, ChatGPT und so weiter. Und vermutlich auch irgendwelchen Open-Source-LLMs, die sie benutzen. Aber den Kontext, den die haben, macht, glaube ich, schon noch einen großen Unterschied.
Ja, da hatten wir ja vor einem Jahr ziemlich spekuliert, wo steht Atlassian eigentlich im Thema KI und haben sie dieses Rennen gewonnen oder haben sie es verloren? Eine eigene KI haben sie nicht entwickelt, wie du es gerade schon gesagt hast. Sie fahren eine Multi-KI-Strategie, also sie kaufen sich sozusagen die KIs der anderen Hersteller ein, inkludieren die in Rovo und man kriegt bei Rovo teilweise gar nicht mit, welche KI antwortet, sondern die schauen selbst, welche KI liefert die beste Antwort. Im Zweifel liefert jede KI eine Antwort und die vergleichen die nochmal miteinander und liefern dann eine Antwort aus. Der große Unterschied, und das ist das, was du jetzt gerade schon gesagt hast, dieser Teamwork-Graph, diese ganzen Kontextdaten, die ich einfach habe, dass ich sozusagen jede Antwort, jede Frage, die ich stelle, wird immer mit dem Kontext, ich als Person, aber auch meine Organisation komplett vernetzt. Und das, muss man sagen, ist extrem stark geworden. Und da haben sie jetzt hier so viele kleine Neuerungen auch rausgehauen in Barcelona. Ich habe die selber alle noch gar nicht überblicken können, weil die an so vielen Stellen jetzt reingegriffen haben und vor allem mit diesen ganzen Action-Items auch versehen haben. Also ich weiß nicht, wie viel Rovo du in den letzten Tagen ausprobiert hast, aber man kann aus jedem Element, was man zurückbekommt, praktisch ein Action-Item machen, dass irgendwas passiert, dass ein Jira-Ticket angelegt wird, dass aus einem Loom-Video wirklich ein Service-Request angelegt wird. Ich habe mit ganz vielen Kunden über Hyper-Personalisierung aus Confluence herausgesprochen, die gesagt haben, hey, ich habe hier eine News auf Deutsch, ich brauche sie aber auch auf Englisch, Ungarisch, Französisch. Und mit Rovo ist es halt eine Sache von 2 Sekunden, einfach ihm zu sagen, hey, übersetz die Seiten und leg sie auch noch an, damit die Leute die nachher finden. Und dann auch noch zu sagen, ja, okay, der eine will das gar nicht mehr lesen, mach doch noch einen Podcast draus. Der nächste soll es halt nur hören, weil der hat keinen Bock, das halt zu lesen oder kann es vielleicht auch gerade gar nicht und so weiter. Und das ist halt unfassbar stark, weil Atlassian kennt die Sprache von einem, der kennt das Wording ja auch dahinter. Das heißt, der kann auch Abkürzungen zum Beispiel erkennen, gerade wenn man jetzt so interne Kürzel für irgendwelche Produkte zum Beispiel benutzt. Eine Standard-KI wie OpenAI kann damit nichts anfangen. Rovo kann das halt aufschlüsseln. Und das ist eine extrem große Stärke, die ich praktisch geschenkt bekomme.
Mhm. Also ich würde zumindest bei einem Punkt, den kann er überall andocken, bei dem Punkt, Atlassian entwickelt selber keine KI, würde ich zumindest teilweise widersprechen. Also ja, die entwickeln keine Foundation Models. Also es gibt ja diese allgemeinen, breiten, großen Modelle, die halt einfach gut sprechen und sich unterhalten können. Und das macht, glaube ich, auch für die einfach keinen Sinn, weil das von der Investitionskosten und auch da sind wir vermutlich einfach zu spät für. Wenn es jetzt um speziellere Dinge geht oder auch um Integrationen für diese Foundation Models, dann ist Atlassian da eigentlich schon ganz gut mit dabei. Also es gibt einen MCP-Server für Confluence, es gibt einen für Jira, es gibt einen für die Entwicklung. Wenn du einen Forge-Plugin machst, habe ich mit dem Julian gerade ein Video aufgezeichnet, könnt ihr euch gerne anschauen. Da haben wir jetzt mit dem neuen MCP-Server für Forge gemeinsam gewipe-coded. Also sagen wir, er hat mir zugeschaut und dann gab es auch mal ein Problem, da hat er dann sozusagen mir geholfen. Aber du kannst jetzt quasi mit natürlicher Sprache Forge-Apps bauen, weil Atlassian einen MCP-Server, Model Context Protocol, ist die Abkürzung MCP, der weiß, was man mit Forge machen kann und welche Funktionen man da aufrufen kann und so weiter. Und auf diese Weise haben wir dann innerhalb kurzer Zeit so ein Jira-Dashboard mit irgendwelchen Stocks, die wir uns zusammengesucht hatten, gebaut. Und das fand ich ziemlich beeindruckend und ich glaube, dass die da schon sinnvoll mitspielen.
Mhm. Wenn ich mal übersetze, was heißt das für unsere Kunden? Thema Vibe-Coding, für die, die es noch nicht kennen. Ich kann halt sehr schnell, also früher war es ja mal, entweder musste ich eine App auf Marketplace kaufen, um meine Funktionalität zu erweitern von Jira, von Confluence. Oder ich musste jemanden beauftragen, wie uns zum Beispiel, der speziell eine App gebaut hat. Und dann hatte ich immer das Problem der Wartung, der Pflege bei neuen Versionen, gerade bei Data Center und so weiter. Und jetzt habe ich da praktisch einen Assistant, dem ich sagen kann, was ich will. Und per Vibe-Coding, vielleicht kannst du es gleich nochmal kurz erklären, was das bedeutet, kann ich mir theoretisch gesehen relativ schnell einen Prototyp an einer App zusammenbauen lassen und bin gar nicht auf einen Entwickler angewiesen.
Ja, also vielleicht ganz kurz zu Vibe-Coding. Wie gesagt, nochmal Hinweis auf das Video, das ich mit Mühlen gemacht habe. Das wollt ihr euch vielleicht anschauen, wenn euch es genau interessiert. Aber du hast letztendlich ein Chatbot und dem gibst du mit natürlicher Sprache Befehle, also Prompts. und sagst, ich hätte jetzt gerne ein Jira-Gadget auf meinem Dashboard. Und da soll das und das erscheinen. Und dann baut er dir eine Forge-App, die dann halt so ein Dashboard werden kann. Und dann kannst du sagen, nee, so will ich das nicht. Andere Farben, andere Inhalte und so weiter. Also meine Empfehlung und realistischerweise würde ich sagen, ihr solltet zumindest mal im Hinterkopf behalten, dass ihr vielleicht doch mal euch bei uns meldet. Weil das Vibe-Coding, da in dem Video auch hat der Julian so ein schönes Zitat, das S in Vibe-Coding steht für Sicherheit. Und also du kriegst da oft Ergebnisse, aber das ist oft nicht das, was du wirklich in Produktion mit in einem größeren Unternehmen zum Einsatz bringen willst, weil es da Sicherheitsprobleme gibt, weil das vielleicht funktional sich irgendwann du so einen Spaghetti-Code hast und das dann einfach nicht sauber läuft. Was ich glaube, wofür Vibe-Coding heute wirklich richtig gut ist, ist Prototyping. Also du hast bisher musstest du irgendjemandem deine Idee erzählen und der hat das dann aufgemalt mit Figma und dann hast du das angeschaut und habt ihr das angepasst und irgendwann hattet ihr was. Dann konntest du zu deinem Chef gehen und sagen, guck mal, das könnten wir doch bauen, das wäre total sinnvoll. Und dann hat er gesagt, ja stimmt, das wäre sinnvoll und dann hast du ein Budget dafür bekommen und dann hat jemand angefangen, das zu programmieren und dann hast du festgestellt, du kannst doch nicht so machen, wie du es gemalt hast. Und das fällt jetzt alles weg, weil du halt von Beginn an quasi mit einer Maschine darüber diskutieren kannst. Sie kann dir dann gleich sagen, ja, sorry, dafür habe ich gar keine API-Punkte. Das kann man nicht machen. Dann ist ja alles klar, dann machen wir das jetzt anders. Und du kriegst einfach einen viel realistischeren Prototypen raus. Aktuell würde ich sagen, in einigen Fällen muss man den vermutlich trotzdem nochmal neu bauen oder vielleicht neu Vibe-coden, weil du zu wenig Vorerfahrung hattest und den dann, das dann kompliziert und ineffizient gebaut hast. Aber da kommt oft was bei raus, wo man sagen kann, so will ich es haben. Mhm. Also da kann man, das funktioniert zwar jetzt noch nicht alles, aber man kann eigentlich komplett erkennen und mein Chef hat auch sofort erkannt, was das machen soll. Lass uns das jetzt mal bauen. Und wenn es was ganz Kleines ist, dann glaube ich, kann man Rovo Studio gibt es ja jetzt auch. Das heißt, da kannst du dann aus Rovo heraus direkt dir was zusammen zimmern. Das halte ich für ein super hohes Potenzial auch.
Ja. Also zum einen, um mit den AnwenderInnen mal zu sprechen, zu sagen, guck mal, könnt ihr es euch so vorstellen, würde euch das was helfen? Und wenn ja, dann kann man immer noch zu einem App-Hersteller gehen und sagen, könnt ihr es jetzt bitte so bauen, wie ich es hier gerade geprototyped habe. Und dann ist die Vorstellung, dieses ganze Thema hier Lastenheft schreiben etc. fast obsolet eigentlich dadurch.
Wir haben ja früher immer so ein Beispiel bei dem Wiki, also Confluence, gemacht, das ist wie Sand. Also du hast große Apps, SAP, nehmen wir jetzt mal Jira, Bitbucket und so weiter und die haben bestimmte Funktionalitäten und die kann man sich wie große Steine vorstellen und die machst du in einen Eimer rein und dann ist der Eimer schon recht weit gefüllt und dann ist ein Wiki und so Confluence-Seiten halt wie so Sand, den du so reinschüttest und dann kannst du die Zwischenräume ausfüllen. Und das führt, ich habe den Leuten in dieser Metapher oft gesagt, dieser Sand ist so ein bisschen Asset, also so aggressiv. Der fängt dann an, sich in dieses ERP-System oder ins CRM-System reinzugraben, weil auf einmal Leute anfangen, auf einer Confluence-Seite eine Liste mit Kunden und Kontaktdaten zu pflegen. Das muss aber eigentlich ins CRM-System rein. Und das ist halt aber so praktisch, in so einem Confluence zusammenzuarbeiten, dass es halt trotzdem passiert, dass so Redundanzen entstehen. Und genau da, glaube ich, können so Vibe-gecodete Apps einen unglaublich hohen Mehrwert stiften, weil du jetzt sagen kannst, ja, kannst du schon da machen, aber hier ist irgendwie eine App oder eine Erweiterung und die sorgt dafür, dass diese ganzen Daten dann wieder zurückfließen, da wo sie hin sollen, ins CRM-System oder wie auch immer. Oder vielleicht auch da direkt rauskommen, wenn die also da jemand ändert, dann ändert sich das hier auch. Und diese Zwischenräume, die zwischen, nehmen wir es mal Jira und Confluence entstehen, die können die Kunden ja jetzt selber mit diesen Forge-Apps füllen. Das ist ein super hohes Potenzial aus meiner Sicht.
Definitiv, ja. Lass uns gerade bei Forge nochmal bleiben. Die Technologie, also das ist praktisch der Unterbau, ist jetzt ganz einfach zu sagen, die Technologie, auf den alle Marketplace-Apps in Zukunft auch basieren müssen. Momentan gibt es noch zwei Technologien. Es gibt Forge und es gibt Connect-Apps. Da vielleicht kleiner Hinweis, das Thema Connect läuft Ende nächsten Jahres 2026 aus. Das heißt, wenn ihr jetzt noch eine Connect-App in der Cloud einsetzen solltet, dann sprecht mal mit dem Hersteller, ob er dran ist, das nächstes Jahr umzubauen. Also wir haben da alle so eine Deadline, Dezember 2026 wird Connect abgeschaltet. Vielleicht verlängern sie es nochmal um 3 Monate, aber es gibt zumindest diese harte Deadline, an die Hersteller sich halten sollen. Das heißt, da wird nächstes Jahr eigentlich jede App auch Richtung Forge migriert werden. Was hat das so, abgesehen technologisch, noch für andere Vorteile? Also warum setzt Atlassian so auf diese Technologie?
Gut, es hat insbesondere Sicherheitsvorteile. Für den Kunden entsteht dadurch eine Situation, in der sämtliche Daten, die der Kunde erfasst, in der Atlassian Cloud liegen. Und bei Connect Apps ist es halt so, dass jeder Hersteller von einer App einen eigenen Server betreibt, den er an einem Ort und Stelle betreibt, den er selber wählt. Und auch, also da hat Atlassian überhaupt nichts mehr zu tun. Das heißt, wenn du jetzt einen Confluence mit 15 Apps benutzt, dann hast du deine Daten auf 16 Server, also einmal bei Atlassian und dann halt 15 anderen Servern verteilt. Das war schon was wir bei Draw.io aus meiner Sicht von Anfang an richtig gemacht haben und haben gesagt, nee, wir speichern alle Daten in dem Confluence und wir holen die quasi nur zur Laufzeit und machen dann damit Sachen, sodass die Kunden ihre Daten halt beherrschen können und es da keine Angriffsoberfläche gibt. Und das ist halt nicht so gut, wenn man 16 unterschiedliche Vektoren hat, die alle geschützt werden müssten. Das fällt weg. Dann ist natürlich eine Harmonisierung. Also Atlassian hat dann halt eine Technologie, wo sie API-Punkte für anbieten, wo sie, und das muss man halt mit KI jetzt inzwischen auch, dass du so Vibe-Coding-Experiences anbietest und es muss halt alles gepflegt werden. Und das ist immer noch so, dadurch, dass Sicherheit und Usability stehen sich ja oft so gegenseitig im Weg. Und es gibt immer noch eine ganze Reihe von Herstellern, die vermissen sozusagen Möglichkeiten in Atlassian Forge, die sie mit Connect sich einfach selber bauen konnten. Und das wird auf jeden Fall spannend, wie viel Atlassian da jetzt im nächsten Jahr noch aufholt. Und man sagt, ach, ist egal, die ganzen Zöpfe, die müsst ihr alle abschneiden. Ich kenne ein paar Apps, die aktuell einfach gar nicht auf Forge umgesetzt werden könnten und die so gar nicht funktionieren werden. Das wird sehr spannend werden und ich befürchte, dass Atlassian das nicht eins zu eins so umsetzen kann, wie sie es wollen. Es ändert aber nichts daran, wenn ihr heute Connect-Apps einsetzt, dann ist das ein Grund, um sich zum Beispiel mal bei uns zu melden und darüber zu sprechen, weil die einfach jetzt schon sozusagen outdated sind und wie der Flo sagt, wenn der Hersteller nicht dran arbeitet, dann müsste man jetzt anfangen, sich Sorgen zu machen und zu überlegen, was mache ich denn morgen stattdessen? Wenn der Hersteller das Problem löst, dann kann man da relativ gelassen entgegensehen. Das müsste man
dann aber auch einmal Zeit, also von daher.
Ja. Also wir haben eine Plattform extra entwickelt, wo man das auch beobachten kann, forgeapps.com. Da kann man sehen, wie viel Connect-Module die einzelnen Hersteller noch im Einsatz haben. Das wird für die meisten Leute, die sich das jetzt anhören, vermutlich ein bisschen zu technisch sein. Aber es gibt Leute wie uns, die ihr anrufen könnt und die helfen euch dabei, das einzuschätzen.
Ja, definitiv. Also ich glaube, da können wir auch einen Deckel drauf machen, Thema Forge. Ich glaube, der Hinweis ist da, wenn ihr merkt, ihr setzt da noch Connect-Apps ein, dann sprecht auf jeden Fall mal die Hersteller oder uns einfach an.
Und das ist längst nicht mehr was nur wir machen, sondern das muss eigentlich beim Kunden, und wir geben inzwischen ganz viele Forge-Workshops. Meldet euch bei uns, wenn ihr daran interessiert seid. Eure Entwickler sollten sich damit beschäftigen, wie man in die Atlassian-Landschaft hinein programmieren kann. Das ist wirklich wertvoll.
Ja, und da sind wir dann bei den beim Thema Rovo wieder. Du hast eben schon die Rovo Agents, beziehungsweise die Rovo-Plattform angesprochen, die man mittlerweile aufrufen kann. Das hat das Atlassian Home eigentlich abgelöst. Man landet dann in dieser Oberfläche von Rovo mit drin, wo man sich auch selber Agents zusammenbauen kann. Kennt man jetzt von anderen, von Gemini, OpenAI ja mittlerweile auch. Was ich da nur sehr spannend finde, ist, dass man da direkt wieder diesen Kontext hat. Ich kann halt direkt auch Action-Items hinten dran fügen, wenn ich diesen Agent mir dann konfiguriere, der dann Dinge zum Beispiel aus Confluence, ganz simpel, eine Meeting-Note-Dokumentation zusammenfasst, daraus irgendwie 3 Bullet-Points macht und dann Action-Items direkt in Jira zum Beispiel auch herstellt, also Work-Items, also Tickets anlegt dann. Und das kann der Agent dann halt eben tun, wenn ich ihm das halt mitgebe als Skill. Also Atlassian definiert es als Skills, die ich ihm mitgeben kann. Kann ich ihm auch verschiedene Skills mitgeben, wie zum Beispiel auch aus diesem Brainstorming-Dokument am Ende ein Whiteboard zu erstellen, eine Mindmap zu erstellen, aus dieser Mindmap dann später wieder ein Diagramm zu erstellen, was ich den EntwicklerInnen dann geben kann, dass die dann wieder Dinge tun können, beziehungsweise dieses dann vielleicht direkt Vibe-coden und dann sozusagen weiterläuft. Also ich komme aus einem sehr unstrukturierten Dokument vorne, plötzlich zu einem ganz schnellen Prototyp auch hinten raus, durch diese Skills, durch Rovo, wenn die verschiedenen Agents dann auch sauber miteinander arbeiten. Da hat Atlassian ja auch einiges gezeigt auf der Konferenz. Vielleicht kannst du noch mal so einen Überblick geben. Da war eigentlich gefühlt jede zweite, dritte Präsentation, gerade wenn es um die Technik ging, ging eigentlich immer darum, wie man diese Agents und die Skills dann auch sinnvoll verwenden kann.
Da fällt mir ein Kunde ein, der zu mir kam und sagte, ich will dieses Rovo-Ding nicht haben, aber das ist jetzt überall da drin. Das nervt mich voll. Ich will das da raus haben. Und der war sehr negativ eingestellt, könnte man sagen. Aber das war ein schöne Erkenntnis für mich auch. Ja, stimmt. Also in jedem Produkt in der Cloud ist KI von Atlassian jetzt verbaut worden. Ich glaube, dass das sinnvoll ist. Ich glaube auch, dass das gebraucht wird und die Leute das benutzen werden. Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, warum man da vor Ort sein kann. Ich habe zum Beispiel gestern Zugriff auf die Rovo Mobile App bekommen. Mhm. Das ist eine Closed Beta, also eine sehr frühe Version dieser eigenständigen App, die man auf seinem momentan nur iPhone, Android kommt später noch, installieren kann. Und ja gut, da kommst du auch noch an, wenn du da vor Ort bist und mit jemandem sprichst. Aber jetzt könnt ihr euch auch bei mir melden, kann ich euch auch helfen. Und dann kannst du halt eine App auf deinem Handy installieren und dann da direkt diese Agents, die du gerade beschrieben hast, ausführen. Das ist was, wo Atlassian zumindest mal historisch immer einigermaßen schwach gewesen ist. Also ich hatte immer den Eindruck, wenn ich mein Handy in die Hand nehme, dann lieber nicht Confluence und Jira aufmachen, weil da halt bestimmte Sachen nicht so flüssig funktionieren, wie das andere App-Hersteller vielleicht hinbekommen. Und da erhoffe ich mir sehr viel von der Rovo-App, weil die jetzt halt einfach das komplette abstrahieren kann und ich über so einen Chatbot quasi dann mich unterhalten kann und sagen kann, mach das mal so, leg mal das an und ping mal den an und so weiter. Und ich bin da sehr gespannt.
Ja, das haben sie ja nicht nur für die Mobile, oder werden sie nicht nur Mobile entwickeln, sondern sie haben es ja schon für den Browser entwickelt, als Browser-Extension, und sie haben es auch als App für den Computer auch schon entwickelt, sodass man Rovo lokal aufrufen kann. Und da hatten sie ja auch schon einige Sachen gezeigt, dass ich dann zum Beispiel eine Excel auf dem Laptop aufhabe und dann Rovo anspreche und sage, guck mal, Rovo, hier sind folgende Daten drin, leg uns dadurch jetzt mal, weiß ich nicht, die Tasks an, um die BWA 2025 zu machen zum Beispiel. Und das ist auch komplett neu. Also bisher war Rovo immer etwas, oder Atlassian eher so in einem geschlossenen System. Wir haben uns innerhalb der Atlassian-Software bewegt. Jetzt gehen sie da den Schritt, sich auch zu öffnen und Rovo außerhalb von Atlassian zur Verfügung zu stellen, um dann eben Daten auch wieder ins Atlassian-System eigentlich reinzuholen und dann auch weiter zu verarbeiten.
Also eine Sache, die auf die ich da sehr gespannt bin, ist Rovo Dev. Das ist eine CLI, also Command Line Interface, eine Kommandozeilen-Software, mit der du als Entwickler, diejenigen von euch, die Software entwickeln, werden bestimmt Cloud Dev kennen. Das ist auch das ist Wahnsinn. Also du quasi einfach nur über die Kommandozeile kannst du da mit KI Sachen programmieren. Und das haben viele Leute auch in ihre IDE integriert. Und meine Hoffnung ist, dass Atlassian das mit RovoDev auch hinbekommt, dass ich quasi Dinge, die lokal auf meinem Rechner sind, ob das Quellcode ist oder andere Dinge, da in die Atlassian-Welt integrieren kann. Zum Beispiel darüber, dass das mir dabei hilft, dann irgendwelche Forge-Apps zu bauen, die dann vielleicht irgendwelche Daten tunneln oder so. Ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht irgendwelche Legacy-Systeme bei Kunden gibt, wo man sagt, okay, aber ich mache jetzt hier in die Firewall da so ein Loch und dann kann Rovo da durchtunneln. Da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele Möglichkeiten und Unterstützung, die das Atlassian-Ökosystem deutlich erweitern und aufbrechen werden, um eine viel stärkere Integration von Fremdsystemen zu ermöglichen.
Ja, und auch in ganz andere Bereiche auch nochmal reinzukommen. Also Thema Testmanagement zum Beispiel auch zu machen, zu sagen, okay, Fehleranalyse, immer den Rovo-Agent mitlaufen zu lassen und dann immer Jira-Tickets auch zu erstellen hinten raus. Oder halt eben Testanwendungsfälle zu erstellen, wenn irgendetwas war. Oder ich könnte mir auch vorstellen, dass man dann das Meeting direkt mitlaufen lässt. Loom läuft ja eh schon im Hintergrund mit und kann ja dann auch schon Dinge erstellen. Also ich glaube, die Integration in den Arbeitsalltag wird noch stärker werden oder kann noch stärker werden.
Ja, also wenn wir da Internet of Things, also darüber nachdenken, was in der Industrie möglich ist, ist das, glaube ich, auch ein sehr großes Potenzial. Wir sind mit einem Automobilhersteller in Diskussionen, die das Reporting von Testfahrten, von Autos generell, von Telemetrieinformationen stärker an Jira integrieren wollen. Und da bist du dann ja auch lokal, offline sozusagen, und sammelst irgendwelche Telemetriedaten des Fahrzeuges ein und willst die dann anschließend zum Beispiel zum Jira-Issue machen und sagen, guck mal, das war nicht so, wie wir das haben wollten, das muss anders sein. Und hier sind die ganzen Stack Traces und sozusagen Log-Dateien, die wir gesammelt haben, kübel ich dir jetzt mal hin und dann können dein Entwickler oder wer auch immer oder vielleicht auch tatsächlich ein KI-Agent mal hingehen, kann das aufbereiten und analysieren. Mhm. Und das ist cool. Das ist wirklich sehr mächtig. Ich bin sehr gespannt, was sich da noch so tun wird.
Ja, der Mike hat es in der Keynote nur so also man hat es so ein bisschen rausgehört, Rovo soll überall eigentlich sein. In jedem Arbeitsschritt, in jedem Arbeitsprozess, den ich irgendwie mache, ist, glaube ich, seine Traumvorstellung, dass Rovo als, und er sagt gar nicht, es ist nicht als AI neben einem, sondern eigentlich als Teammate neben einem sitzt und einem unterstützt. Und ich glaube, daran arbeiten sie sehr, sehr stark und das merkt man. Mit Rovo etwas zu schaffen, was jedem einem persönlich irgendwie helfen kann.
Also jetzt für, ich glaube, 600 oder 800 Millionen Dollar einen Browser gekauft, ja, um diese Vision umzusetzen. Das wird ganz offensichtlich ernst gemeint. Ja? Die Vision finde ich ganz charmant und spannend. Ich will mal sehen, wie es ihnen gelingt, das umzusetzen. Ich war sehr früh schon ein ARC-Benutzer. Also sie haben The Browser Company in New York gekauft, kann man auch irgendwo nachlesen. Und die stellen zwei Chromium-Derivate her. Das eine ist ARC und das andere ist DIA. Und von ARC war ich super begeistert und habe das vollständig adoptiert und ganz intensiv genutzt. Und dann hat The Browser Company DIA rausgebracht. Und das war so eigentlich genau die Vision, die auch der Michael Brooks da verkauft. Also KI im Browser drin. Also du hast dann da immer so ein Tab und dann kannst du kontextsensitiv da chatten und sagen, guck mal, wie geht denn das? Das heißt, gerade für so N8N-Sachen und so, die ich gemacht habe, ganz hilfreich, weil du da im Browser bist und einfach irgendwas markieren kannst und dann dazu eine Frage stellen. Insgesamt ist es auf jeden Fall für viele unserer Kunden zumindest mal eine Sicherheitsüberlegung, ja, weil du jetzt auf einmal sämtliche Browserdaten, die du hast, sind jetzt auf einmal quasi mit der KI verbunden und die Möglichkeit für Datenabfluss ist halt einfach viel, viel einfacher, weil jede Interaktion damit ja auch dann irgendwo an den Server geschickt wird, dann kriegst du eine Antwort und so weiter.
Gut, aber darum wird Atlassian sich dann jetzt kümmern.
Ja, ja, genau. Also wenn wir es hinkriegen und könnte man sagen, da habt ihr eh schon einen Vertrag unterzeichnet, ihr speichert eure Daten da, dann könnt ihr auch noch mit KI da arbeiten. Ja, ich bin gespannt. Also mir fehlt oft, also unsere Strategie als Partner ist ja auch standing on the shoulders of giants. Da darf man manchmal auch ein bisschen doof sein. Ja? Mhm. Und ich würde sagen, ich fühle mich momentan noch ein bisschen zu blöd, um zu erkennen, wie DIA meine Welt verändert. Ich hatte jedenfalls noch, bevor Atlassian das gekauft hatte, die Nutzung dieses Browsers eingestellt und habe wieder mit ARC weitergemacht.
Mhm.
Obwohl das halt total anti war, ja, weil ich war eigentlich ja so ein Fan und so, dachte so, aber keine Ahnung, ich raff's einfach nicht.
Da waren wir einfach, glaube ich, noch zu viel Rovo und Gemini bei uns im Einsatz. Und vielleicht kommt das dann, wenn es besser integriert ist und wir mehr damit machen können. Und
ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das ist für Atlassian ein sehr großes Potenzial und ich hoffe, dass die das nutzen werden.
Ja, Thema Potenzial. Sie greifen damit ja eigentlich auch ziemlich viele andere Hersteller an. Sie wollen auf jeden Fall am Tisch der Großen mitsitzen. Jetzt haben sie ja nicht nur Rovo rausgebracht, The Browser Company aufgekauft, sondern sie haben ja eigentlich auch ihre komplette Produktpalette, zumindest Marketing, eigentlich komplett anders aufgestellt. Sie sprechen jetzt gar nicht mehr von einzelnen Produkten, sondern sie sprechen nur noch von Apps, jetzt auch schon längere Zeit lang. Und eigentlich der nächste Schritt, den sie jetzt gegangen sind, sind alles in Collections zusammenzufassen. Also es gibt eine Teamwork-Collection, es gibt eine Service-Collection, es gibt eine Software-Collection und eine Service-Collection. Und alles wird zusammengefasst, was darunter fällt, um immer diese einzelnen Bereiche, also Service Collection für hier typisch Jira Service Management, also Service Desk zum Beispiel zu machen, Asset Management zu machen, Service Management zu machen, Teamwork eben für die Zusammenarbeit, so Confluence, Jira, Loom und solchen Geschichten. Rovo ist immer überall dabei natürlich, aber jede Strategy gibt es noch, Entschuldigung, ich habe das vierte vergessen, Strategy gibt es noch, wo Jira Align zum Beispiel mit drin ist und so. Und diese Collections haben immer einen sehr hohen Nutzen, beziehungsweise immer sehr hoch angesiedelt, wie zum Beispiel die Strategy Collection, wo ich sage, ich kann die komplette Company dann danach ausrichten, die komplette Strategie durchzufahren, von Talent Management bis hin zu Ressourcenmanagement, alles ja in irgendeiner Form mit drin. Das ist jetzt schon auch so ein großer Angriff zusammen mit dem Browser. Da greift man so ein bisschen OpenAI an mit ihrem Browser, da greift man so ein bisschen Microsoft an mit ihren einzelnen Collections, die sie haben. Denkst du, das ist schlau, was sie da machen? Oder ist es einfach nur der richtige Schritt, den sie da gerade gehen?
Also, ich glaube nicht, dass irgendjemand von den genannten Konkurrenten oder anderen irgendeine Rücksicht auf Atlassian nimmt, nur weil die so schön handzahm und harmonisch sind. Insofern, ich glaube, es wäre blöd, reelle Möglichkeiten, die man hat, ungenutzt zu lassen oder zumindest mal unversucht zu lassen. Ich bin überhaupt nicht sicher, ob Atlassian mit dieser Browser-Geschichte erfolgreich sein wird oder ob man nicht in 5 Jahren sagen wird, naja, das hat Google schon gewonnen gehabt und den Firefox gibt es noch, aber ansonsten war das alles nur so ein Strohfeuer mit diesen ganzen, also auch, dass zum Beispiel OpenAI jetzt einen eigenen Browser rausgebracht hat, ist auch letztendlich nur ein Chromium-Derivat. Ich halte das eher für eine Modeerscheinung, aber nicht für einen dauerhaften Trend, der sich jetzt durchsetzen wird. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur zu blöd dafür. Deine Frage war, ist es schlau, sich da mit den Großen anzulegen? Auf jeden Fall, ja. Also inzwischen ist Atlassian ein Unternehmen mit, ich weiß nicht, 15.000 Leuten, die wirklich eine sehr, sehr hohe Marktdurchdringung haben und selber, aus meiner Sicht zu Recht, von einem System of Work sprechen, also quasi für die Arbeit im Unternehmen eine Gesamtlösung anbieten wollen. Und damit stehen die direkt in Konkurrenz mit unserem anderen Partner Google, mit Microsoft, mit vielen großen Softwareanbietern auf der Welt. Und gerade in der Softwareentwicklung ist Atlassian längst abgehängt. Und für andere Dinge, jetzt mal so ganz normal, Groupware, Collaboration und so weiter, könnte KI zumindest dafür sorgen, dass Atlassian da noch deutlich aufholt und gewinnt.
Ja, glaube ich auch. Lass uns aber die anderen Änderungen, bevor wir zum Ende kommen, noch ein bisschen sprechen. Es gab viel in den letzten Monaten, was sie angekündigt haben oder was sie allgemein verändert haben. Man merkt, die geben extrem Gas. Also das Jahr aktuell ist auf jeden Fall die Zukunft für die. Jetzt ist das gekommen, was wir eigentlich schon jahrelang immer wieder vermutet haben, beziehungsweise irgendwie so innerlich wussten. EOL Data Center. Mhm. Erzähl mal so ein bisschen, wie war die Stimmung vor Ort in Barcelona? War das irgendwie allen klar? Was bedeutet das? Wie haben die Kunden reagiert?
Ja, also End-of-Life-Data-Center heißt, dass Atlassian angekündigt hat, ihre selbst installierbare Software nicht mehr weiterpflegen zu wollen. Und zwar im Jahr 2029. Es gibt schon irgendwie jetzt eine Handvoll oder zwei Handvoll Kunden, die irgendwelche Exceptions bekommen haben. Das sind amerikanische Verteidigungskonzerne und so weiter. Vielleicht dürfen die das dann noch 5 Jahre länger als die anderen benutzen. Aber eigentlich gibt es da jetzt sozusagen ein Ablaufdatum, was dazu führt, dass alle Kunden zwanghaft die Atlassian Cloud benutzen müssen. Atlassian hat ja einen Firmenwert, don't screw the customer, also tue das, was gut für deine Kunden ist. Und wenn man jetzt die Kunden fragen würde, möchtet ihr gerne von den Systemen, die ihr benutzt, wechseln, dann würden die allermeisten sagen, nein, das will ich nicht. Insofern ist es erstmal eine fragwürdige Aktivität. Ist es sinnvoll und richtig, dass ein Lieferant seine Kunden dazu zwingt, irgendwelche Software zu deinstallieren und neue Software zu installieren oder dann Cloud-Software zu benutzen? Die Argumentation von Atlassian ist, wir investieren so viel in diese KI, Rovo, in die Cloud und das können wir aus technischen Gründen bei Data Center gar nicht und haben es auch nicht gemacht. Diese Software ist längst überholt. Also wir können die nicht weiter guten Gewissens anbieten.
Der Feature Gap ist riesig.
Genau, ihr müsst sozusagen jetzt upgraden. Genau, das machen ja Hersteller schon seit Jahrzehnten, dass sie sagen, sorry, aber diese uralte Version der Software, die unterstütze ich gar nicht mehr. Wenn du damit ein Problem hast, ist es allein dein Problem. Du musst auf jeden Fall jetzt die neue Version nutzen. Und so muss man das, glaube ich, sehen. Also End-of-Life-Data-Center ist jetzt nicht die Abkündigung von irgendeinem liebgewonnenen und wirklich schmerzlich vermissten Element, sondern die konsequente Weiterführung der Investition von Atlassian. Ich glaube, als Kunde muss man sich schon auch zumindest mal einen Moment mal fragen, vielleicht ist es ja auch nichts für mich. Also vielleicht bin ich ja wirklich dafür geboren, also die deutsche Bundeswehr oder sowas, oder von mir aus auch das Verteidigungsministerium, die ja jetzt auch anders heißen. Die werden sagen, ja, sorry, aber das kann ich jetzt nicht meine ganzen Daten bei euch hosten. Das muss ich schon selber machen. Und da gibt es entweder so eine Private Cloud, die dann irgendwie besondere Sicherheitsanforderungen hat. Atlassian da auch angekündigt, da was anzubieten. Oder ich sage, nee, ich will die Server selber umarmen. Und wenn ihr diese Art von Unternehmen seid, dann ist es vielleicht auch der Moment, um mal zu gucken, was gibt es denn rechts und links, was kann ich denn sonst noch machen? Das ist, glaube ich, schon was Atlassian selbst auch bewusst ist. Ich glaube, die Software ist ziemlich sticky. Also das werden jetzt nicht viele Kunden sein, aber ein paar werden sagen, nö, moin ich.
Gut, es wird eine Handvoll Kunden treffen, es wird eine ganz bestimmte Branche treffen. Ich glaube, die allermeisten werden die Chance haben, in die Cloud zu gehen, wenn sie das denn wollen.
Ja, ist halt auch teurer. Ne? Also du hast an allen möglichen Stellen, du hast von diesen Collections gesprochen, der Nutzen steigt. Aber die Kosten pro User steigen halt auch. Und ich muss mich dann auch, sind wieder sozusagen bei Eigenwerbung, mit einem Partner vielleicht mal unterhalten und gucken, wie kriege ich denn den Nutzen da auch raus? Also einfach nur eine Lizenz einzukaufen, reicht in der Regel halt nicht. So, ich muss ja gucken, dass ich das in meine Tagesgeschäftsprozesse integrieren kann, dass meine Leute das wirklich auch benutzen. Und dann lohnt sich die Ausgabe auch. Einfach nur eine Software-Lizenz zu kaufen, ist in der Regel nicht ausreichend.
Ja, da sind wir bei dem Thema System of Work, was du angesprochen hast. Wie kann ich die Atlassian-Systeme sauber in mein System der Arbeit integrieren? Wie kann ich die Collections verwenden? Wie kann ich Rovo verwenden? Wie kann ich Dinge automatisieren, die da laufen?
Also ganz einfaches Beispiel. Wir bauen hier viele Templates, könnte man sagen. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie eine Confluence-Seite mit irgendeinem Rahmen, sondern das ist ein fertig konfiguriertes Confluence mit einem fertig konfigurierten Jira, die perfekt miteinander integriert sind und die wir nachgebaut haben mit Anwendungsfällen, die wir schon bei zig Kunden ausgerollt haben, von denen wir wissen, dass die funktionieren. Also hast du dann irgendwie einen Service Management-Prozess drin, da sind Wissensmanagement-Elemente drin, da sind Jira, Softwareentwicklung und so weiter Sachen drin. Und die sind schon fertig. Also die können wir einfach nehmen und können das deployen und Kunden können dann sagen, oh gut, das haben wir so bei uns momentan noch nicht konfiguriert. Ich sehe jetzt, was ich noch zusätzlich machen kann. Und das gehört meines Erachtens zu guter Beratung mit dazu. Dass du halt nicht einfach nur sagst, Kunde sagt, ich will A und dann machst du A, sondern wir müssen da mehr anbieten aus meiner Sicht.
Ja, und es geht ja mittlerweile auch deutlich mehr, als es früher der Fall war. Früher hat man einen Confluence installiert und dann hat man die Seiten noch ein bisschen schick gemacht, weil schön strukturiert, aber heute durch Rovo und diese ganzen Elemente geht da ja auch deutlich mehr, aus denen ich noch rausholen kann, in viele andere Arbeitsschritte und andere Prozesse dann letztlich auch rein.
Ja gut, in Confluence und Jira konnten wir auch schon immer früher alles Mögliche reinprogrammieren, aber es haben dann halt immer wir gemacht, für Geld.
Genau, das war individuell.
Und jetzt ist es halt so, dass jeder Einzelne bei dir im Unternehmen durch Rovo, durch KI die Möglichkeit hat, selber was zu verändern, auch strukturell, Prozesse zu bauen und irgendwelche Legacy-Daten aus deinem ERP-System zu holen und so weiter. Das ist schon echt geil. Also das sorgt einfach dafür, dass die Wertschöpfung pro einzelne Person enorm steigen kann, wenn die diese Möglichkeiten nutzen.
Wenn, genau. Und da sind wir bei diesem Punkt, wenn man das dann am Ende des Tages dann auch tut. Aber deswegen sprechen wir hier über diese Elemente auch mal.
Da hebt dir dann so eine Konferenz gar nicht bei. Da trinken alle nur Kool-Aid und Energy Drinks und sind alle ganz gehypt. Beim Schach haben wir früher, haben wir professionell Schach gespielt und sagen, auf dem Tisch geht er kaputt. Also wenn du die Figuren siehst, dann wird das Spiel gewonnen, da werden die Türme eingestellt und irgendwelche Patzer gemacht. Und das passiert natürlich nicht auf der Konferenz. Auf der Konferenz wird nur schön gesprochen und da sehen alle gut aus und so weiter. In der Realität, wo dann die Autos gebaut werden und andere Sachen, da muss dann der Rovo sozusagen mitfahren und helfen. Ja. Aber es geht. Also wir erleben das selber täglich. Es ist jetzt nicht so, dass das alles nur Vaporware wäre und Luftschlösser, die man kauft, um eine Story zu erzählen, und passieren tut eigentlich nichts.
Ja, das ist ja das, wo man sagt, AI kann immer viel, gerade marketingtechnisch, aber in der Realität scheitert es dann häufig an den Schnittstellen oder dann wirklich an der Umsetzung. Oder es kann dann doch nicht so viel am Ende oder versteht einen ständig nicht oder kann dann nur Englisch, aber alle anderen Sprachen wieder nicht und dann sind alle anderen Länder abgehängt etc. Und das ist bei Rovo ja nicht der Fall. Also Rovo kann schon viel von dem, was sie auch ankündigen, beziehungsweise das, was wir jetzt halt auch einfach gesprochen haben.
Ja, also aus meiner Sicht die größte Herausforderung einfach, dass die Menschen sich diesem Thema öffnen müssen und diese Möglichkeiten entdecken müssen, um sie dann im Unternehmen zur Anwendung zu bringen. Und diese Offenheit besteht in der Regel so nicht. Das wäre jetzt meine böse. Also die Herausforderung ist nicht, dass ich mit Rovo nicht was Cooles machen kann, sondern die Leute machen einfach gar nichts damit. Und daran muss man arbeiten. Also ganz klassische Benutzerakzeptanz-Herausforderungen haben wir da.
Ja, wir veranstalten deswegen ja auch extra so Solution Days, wo wir mit Kunden darüber sprechen, dass sie herkommen können, können sich austauschen, können das live erleben. Morgen. Morgen ist einer zum Beispiel, genau, davon habt ihr jetzt leider nichts
zufolge. Ja, das wird länger dauern, Aber morgen kommen irgendwie 60, 70 Leute aus der Banken- und Finanzindustrie, Versicherungen und so weiter zu uns.
Und genau, und ein Kunde hält auch einen Vortrag und zeigt, wie die es gerade machen. Also von daher, es machen schon einige. Ich glaube, man muss einfach sich nur ein bisschen austauschen und mal ein bisschen Erfahrung von anderen sammeln und dann erste kleine Schritte
schaut
dann
noch einfach mal machen. Schaut mal auf unserer Event-Website vorbei. Ich bin mir sicher, dass wir das wieder machen.
Wir werden bestimmt nächstes Jahr noch welche machen. Aber Thema nächstes Jahr. Lass uns noch kurz über die Zukunft von Atlassian sprechen. Bei denen ändert sich ja auch personell gerade einiges. Die Anu geht im Dezember jetzt. Der Joe Binz geht nächstes Jahr. Das ist aktuell der CFO. Mhm. Ich glaube, der geht in Rente sogar. Also der geht jetzt gar nicht woanders hin. Aber sie holen auch ständig neue Leute dazu. Sie haben neuen für den Marketplace. Sie haben jetzt gerade die Tamar akquiriert. Haben sie, glaube ich, jetzt hier die Woche gerade veröffentlicht. Die hat früher bei Slack und bei Google unter anderem gearbeitet. Die soll unter anderem das Thema Head of Product und KI zum Beispiel übernehmen. Also sie haben jetzt speziell jemanden eingestellt mit viel Arbeitserfahrung, die sich um das Thema KI auch kümmern soll. Was denkst du über diese ganzen Investitionen? Also da kommen ja auch sehr viele Leute, auch von anderen vielen großen Herstellern. Da kam Salesforce und so weiter. Da sind ja sehr viele Leute abgeworben mittlerweile.
Ja, also ich glaube, ich kann keine kompetente Kommentierung über die Personalrochaden bei Atlassian abgeben. Zum einen verfolge ich das nicht und zum anderen halte ich das für schwierig als Außenstehender, sich da einen Reim drauf zu machen. Also in Barcelona haben mir viele Leute erzählt, ja, das ist jetzt der Mike Cannon Brooks und der Scott Farquhar hat ja, also nicht mehr aktiv. Und alle, die dem Scott Farquhar jetzt nahe standen, die gehen jetzt. Also ich kann einfach immer nur mit den vielleicht. Vielleicht auch nicht. Who knows? Vielleicht haben die auch einfach, ich weiß, dass mit der Anu habe ich ja in Kontakt gehabt und die hat irgendwann auch mal geholfen, Schildkröten zu retten und die hat vielleicht auch einfach noch philanthropische oder andere Ziele, die sie jetzt verfolgen will. Keine Ahnung. Also das weiß ich nicht. Ich kenne die Namen von diesen Leuten nicht. Ich kann da nichts zu sagen. Ich wünsche dem Michael Brooks und den Leuten bei Atlassian viel Glück und ein glückliches Händchen bei der Auswahl ihrer Leute. Die werden auf jeden Fall sehr schlaue, kompetente Menschen brauchen, weil nicht nur durch KI, aber insbesondere auch durch KI wird sich sehr, sehr viel in den nächsten Jahren verändern. Und meine Hoffnung ist doch stark, dass Atlassian dabei nicht untergeht.
Ja, sie stellen auf jeden Fall noch Leute ein. Das kann man mal so festhalten. Ja, genau. Und während andere überlegen, wie jetzt Amazon, ob man 30.000 Leute rausschmeißen kann, gibt es so Pläne jetzt. Gut,
ja, man hat Atlassian gar nicht so viele Mitarbeiter. Ich vermute, dass Atlassian trotzdem noch ein paar Google-Mitarbeiter Amazon noch ein paar Google-Mitarbeiter abwerben nebenbei, aber however, auch da kann ich nichts Sinnvolles zu sagen.
Genau. Ihnen geht es auf jeden Fall wirtschaftlich gesehen gut und wenn man jetzt eine Apple-Keynote hätte, würde man sagen, das ist das beste Atlassian, was man je erlebt hat. Ich glaube, da sind wir einfach gerade. Wir sind einfach unfassbar. Die Produkte sind so weiterentwickelt. Ich überlege, vor 13 Jahren, wo ich angefangen habe, gab es noch nicht mal eine Benutzeroberfläche. Mhm. Wenn ich überlege, wie stark und tief die Tools mittlerweile in den Arbeitsalltag integriert sind. Also ich glaube, ich würde nicht mehr ohne auskommen. Und ja, damit, wir arbeiten jeden Tag daran, dass auch das den Kunden so geht. Ich habe letztens
so eine Amazon-Outage und die hat Atlassian dann auch mitgetroffen. Und das war schon, da merkt man dann, was mache ich denn jetzt?
In Amerika zumindest, ja genau. Ja. Aber da haben sie ja auch, das haben wir vielleicht noch gar nicht erwähnt, sie haben ja auch einen Deal mit Google abgeschlossen, um nicht nur auf Amazon und AWS zu setzen, sondern eben halt auch auf der Google Cloud zu
sehr
hosten. Sehr schlauer Move, gerade weil Google auch in Deutschland sehr, sehr stark ist und da ja auch zwei Rechenzentren hat. Und Atlassian ja auch stark an diesem Thema Private Cloud arbeitet und ich glaube, das werden die nachher auch vollständig auf Google wahrscheinlich anbieten, einfach aus Sicherheitsbedenken und weil Google da einfach einen unfassbar hohen Standard hat. Und ich glaube, da werden die noch mehr zusammenarbeiten, gerade bei KI, Gemini, Rovo, da wird bestimmt auch noch mal irgendwas kommen, vermute ich. Das wird jetzt, glaube ich, nicht nur auf den Serverkapazitäten gemünzt sein, der Deal. Aber da werden wir erst, glaube ich, erst nächstes Jahr mehr erfahren. Sie haben gesagt, sie brauchen einen Moment, um das auch alles sauber zu entwickeln, weil die ganze Technologie halt momentan auf AWS läuft.
Also wir arbeiten viel in diesem KI-Umfeld mit Google zusammen. Und da gibt es einen Gemini Agent Space. Und da ist Atlassian auch sehr stark am Investieren, zu versuchen. Google hat dieses Agent-to-Agent-Protokoll da auch mitentwickelt. Und da sozusagen bei der Orchestrierung von KI-Agenten zu unterstützen und Atlassian-Skills sozusagen anzubieten. Ich bin sehr gespannt.
Da wird noch viel kommen, ja.
Wir zwei müssen da vermutlich beobachten.
Das genau, und dann nächstes Jahr
wieder. Ich lese ein Buch und weiß jetzt schon ein bisschen was über Foundation Models. Aber,
okay, ich denke, wir werden nächstes Jahr wieder zusammensetzen. Ja. Hast du noch einen Rat für 2026 an unsere ZuhörerInnen? Was sollten sie tun?
Also ich war jetzt gerade, ist auch egal, also ich bin an einer Stelle gewesen, wo ich mit einer handwerklichen Person in Kontakt gekommen bin und die war furchtbar stolz darauf, mit KI nichts zu tun zu haben. Hatte keine Apps installiert und macht auch nichts. ständig sind ihre Kinder und andere Leute da mit am Start, aber brauchst du nicht. Alles nur Spielerei. Und kann sein, dass es in eurem Leben jetzt eine reine Spielerei ist. Ich würde das mit dem Scott Farquhar halten, der sagt, versucht, das so viel wie möglich zu benutzen, das täglich zur Anwendung zu bringen, weil diese Technologie einen so großen Einfluss auf unsere Gesellschaft und die Art und Weise, wie wir miteinander leben haben wird, dass es wirklich hilfreich ist, ein bisschen verstanden zu haben, was das ist, wie das funktioniert, was das kann, was das nicht kann, was es für Stärken und was es für Schwächen hat. Und dafür muss man damit interagieren. Also mein Rat für 2026 ist, benutzt viel KI, probiert viel mit KI aus, seid da skeptisch, aber ja, lasst das nicht links liegen. Ich erwarte auch fast, dass es so eine Abkühlung dieser ganzen Begeisterung geben wird und insbesondere die enormen Börsenwerte, die diese Firmen, die KI-Hersteller haben, sich möglicherweise wieder nivellieren. Und dann halte ich es für umso wichtiger, dass man da weiterhin am Ball bleibt, weil das eine Technologie ist, die vielleicht nicht die ganze Welt verändert, aber zumindest im Arbeitsleben einen sehr, sehr hohen Einfluss hat.
Glaube ich auch, ja. Dann schauen wir mal, was unsere Kunden daraus machen und wo wir nächstes Jahr stehen dann.
Sprecht mit uns, wir wollen sehr gerne mit euch gemeinsam rausfinden, was wir bei euch verändern können, damit sich das bei euch auch auszahlt.
Ja, Thema Sprechen, Martins und mein Profil findet ihr wie immer unten in den Shownotes. Da könnt ihr uns einfach 1:1 direkt ansprechen auf LinkedIn. Ansonsten schreibt mir an modernwork@seibert.group. Auch das packe ich unten in die Shownotes, wie gewohnt. Und dann könnt ihr uns einfach mal eure Erfahrungswerte schreiben oder einfach mal um ein Telefonat bitten. Oder ihr kommt hierher und guckt es euch einfach mal live an. Also wir haben ja auch ein Sammelsurium von Entwicklungen, Leute aus dem Service, Leute, die einfach so Lumen benutzen etc. Da könnt ihr euch einfach mal ein bisschen was angucken, wenn ihr wollt. Und seid hier herzlich zu einem guten Kaffee und zu einem Mittagessen eingeladen. Danke fürs Zuhören und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Jahr wieder, Martin. Und
auf jeden Fall.
Euch hören und sehen wir nächste Woche wieder. Macht's gut.